Die CSRD-Berichtspflicht verpflichtet Unternehmen dazu, transparent über ihre Nachhaltigkeitsziele und die dazugehörigen Kennzahlen zu berichten. So sollen Konsumenten, die Öffentlichkeit und der Finanzmarkt Unternehmen besser in Sachen Nachhaltigkeit einschätzen und bewerten können. Für Industrieunternehmen wie Renolit ist dies eine große Herausforderung, eine, der wir uns aber bewusst gestellt haben. Doch immer wieder gibt es von politischer Seite neue Debatten über mögliche Änderungen. Statt für Klarheit sorgt die Politik für Unsicherheit. Wie viele andere Unternehmen haben wir uns frühzeitig vorbereitet, doch wie geht's jetzt weiter? Wie gehen wir mit dieser Unklarheit um und welche Weichen müssen jetzt gestellt werden? Mein Gesprächspartner dazu ist heute Sven Behrendt.
Hallo.
Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft Industrie. Wir zeigen, wie die Industrie in Deutschland das Morgen gestaltet. Präsentiert von Renolit.
Ja, willkommen zurück bei Zukunft Industrie, dem Podcast von Renolit. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir ein Thema, das viele Unternehmen beschäftigt, die CSRD-Berichtspflicht. Was diese genau bedeutet und fordert, das klären wir gleich im Detail. Während es aber ja zusammengefasst jetzt ursprünglich darum mal ging, Unternehmen klare Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu geben, erleben wir aktuell ein ständiges Hin und Her in der Politik. Das führt dazu, dass viele Unternehmen, die sich bereits intensiv vorbereitet haben, jetzt mit neuen Unsicherheiten konfrontiert werden. Wir bei Renolit haben uns bewusst früh mit der Thematik auseinandergesetzt, um rechtzeitig Strukturen und Prozesse zu etablieren. Unser erster CSRD-Bericht ist bereits veröffentlicht, obwohl die Pflicht voraussichtlich ja erst 2026 in Kraft tritt. Das scheint jetzt irgendwie alles wieder offen zu sein. Was bedeutet diese Unklarheit nun für Unternehmen? Welche Herausforderungen bringt das mit sich und vor allem, welche Weichen müssen jetzt gestellt werden, um Planbarkeit und Verlässlichkeit zu gewährleisten? Diese Fragen bespreche ich heute mit Sven Behrendt, Mitglied des Vorstands bei Renolit. Er war maßgeblich an der Erarbeitung unseres Nachhaltigkeitsberichtes beteiligt und wird uns Einblicke geben, wie wir diesen Prozess erlebt haben und wie wir als Industrieunternehmen mit den politischen Unsicherheiten umgehen. Herzlich willkommen, Sven. Schön, dass du da bist.
Hallo, Susan. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, bevor wir über die Herausforderungen klären, das ist jetzt ja ein sperriger Begriff, CSRD. Was genau ist das denn, Sven? Ja. Bestimmt irgendwas C-Corporate und warum
ganz genau
wurde das eingeführt?
Ja, also vom Begriff her fängst du schon richtig an, das heißt Corporate Sustainability Reporting Directive. Mhm. Und es ist eine neue EU-Richtlinie, die genau darum abzielt oder darauf abzielt, die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen zu verbessern.
Zu verbessern,
Genau, und dazu gibt es dann verschiedene Standards wiederum, die man dann anwendet, um die Kennzahlen zu erheben. Und das ist jetzt nichts komplett Neues, aber etwas Verschärfteres, etwas Ähnliches gab es schon vorher. Und das fand sich dann wieder in dem NFRD, auch eine schöne Abkürzung, in der Non-Financial Reporting Directive, die dem Ganzen vorangegangen ist.
Ja, weil ich erinnere mich ja, wir bei Renolit machen schon länger, also wir bringen schon länger einen Nachhaltigkeitsbericht raus, richtig?
Also wir haben uns schon 2012 haben wir uns schon mit dem Thema befasst und haben gesagt, Mensch, so ein Nachhaltigkeitsbericht, der für uns nicht gefordert ist und von keinem bislang oder damals nicht gefordert wurde, der würde uns auch gut zu Gesicht stehen, weil wir ja auch das Thema Nachhaltigkeit und Verantwortung mit uns tragen und das für uns ganz wichtig ist. Und die Prinzipien, die wir damit angewendet haben, das waren die Prinzipien von dem GRI, von der Global Reporting Initiative, ein schöner Begriff. Und da haben wir 2013 den ersten Nachhaltigkeitsbericht geschrieben, herausgebracht und haben den kontinuierlich immer weiter Jahr für Jahr veröffentlicht. Also erst nur für unsere eigenen Stakeholders und später dann halt auch veröffentlicht auf den Webseiten. So, und das ist unser Weg, den wir gegangen sind, obwohl wir bislang noch nicht berichten mussten, noch nicht müssen. Aber wir haben da schon mal die ersten Schritte, sind wir schon mal gegangen.
Ja, du hast gerade noch so ein paar Abkürzungen in den Raum geworfen. ESRS steht ja zum Beispiel auch noch im Raum. DSRD, welche Abkürzung ist richtig oder welche wollen wir jetzt weiter benutzen, wenn wir drüber sprechen?
Ja, also genau diese ganzen Abkürzungen, die müssen wir ein bisschen hintereinander kriegen. Also Nachhaltigkeitsbericht ist das, worum es geht.
Mhm.
Die Direktive sagt im Prinzip, welche Unternehmen davon betroffen sind und was zu berichten ist. Die Frage des Wie, das klärt die ESRS, die European Sustainability Reporting Standards.
Mhm.
Da steht drin, wie es zu berichten ist. Also vorne dran ist was und wer und hinten dran das Wie.
Okay. Ja, ab wann gilt dann die CSRD und wen betrifft das?
Auch eine gute Frage.
Kann man das so sagen? Weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es da durchaus Unsicherheiten gibt.
Ja. Also die Non-Financial Reportings mussten größere Unternehmen schon machen.
Mhm.
Also ich sag mal auch die großen am Markt platzierten Unternehmen, die DAX-Unternehmen, die sind schon in der Reporting-Pflicht. Unternehmen, so wie wir sind, die Renolit, wir kommen erst später mit dazu. Und dann gibt es noch die kleinen KMUs oder die kleinen Firmen, die zum Teil davon auch ausgeschlossen sind, weil das vom Berichtswesen doch eine ganze Menge Arbeit ist und man den kleinen Firmen so viel Arbeit nicht aufoktroyieren möchte.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das viel Arbeit ist, sowas aufzubereiten. Was genau muss da berichtet werden dann? Ich meine, wir als Renolit haben ja gerade den ersten Bericht herausgegeben. Kannst du das vielleicht mal skizzieren oder zusammenfassen? Was steht denn dann da drin? Was sind die Vorschriften und wie haben wir das aufbereitet?
Ja, es sind im Prinzip alles Angaben, die zu erstellen sind, die im Zusammenhang mit Klimaschutz, mit Nachhaltigkeitszielen zu sehen ist, auch mit dem Thema Strategie, mit dem Thema Governance, mit den sozialen Themen. Es ist eine Fortführung von dem GRI-Standard, eine Fortführung von dem, was wir schon gemacht haben, aber jetzt sehr, sehr, sehr viel detaillierter und das nicht nur für unser Unternehmen, sondern halt auch für die vor- und nachgelagerten Prozesse und das macht es so diffizil und das macht es auch für uns, für den ersten Bericht so schwierig, da an die Zahlen heranzukommen.
Was ist so ein Beispiel für einen vor- oder nachgelagerten Prozess?
Das sind, wir beziehen ja unsere Rohstoffe von auch den großen Chemiekonzernen, die uns die Polymere, die Polyolefine, das PVC und die ganzen Additive halt liefern. Die werden auch mit abgefragt. Ne? Welche Emissionen finden wir dort wieder? Und genauso auch in unserer Lieferkette nach hinten hin zu unseren Kunden. Wie verarbeiten die Materialien und wie werden die Materialien am Ende des Lebenszyklus auch verwertet? Fragen, mit denen wir uns in der Vergangenheit nie beschäftigt haben und die sicherlich auch nicht einfach zu beantworten sind, weil wir abhängig sind von den zuliefernden Industrien oder nachgelagerten Industrien und Kunden. Ja, und Das sind also ganz, ganz viele Daten und es stehen im Raum mehr als 1000 Datenpunkte, die zu erheben sind. Das ist natürlich eine irre Menge.
1000?
Mehr als 1000 Datenpunkte, okay. Wo man dann jetzt wieder schauen muss, in welche Kategorie fällig in meinem Unternehmen. Kann ich da eventuell auf einige Datenpunkte verzichten oder muss ich die nicht berichten? Und das alleine schon war ein immenser Aufwand für uns, das auseinander zu klambüsern. Um zu sagen halt, ja, was müssen wir denn das überhaupt berichten? Das haben wir mit eigenen Menschen gemacht, mit Kolleginnen und Kollegen. Wir hatten uns aber auch Hilfe geholt von extern, um an diese Sache heranzugehen, um ja, die Sache dann auch zu verstehen, zu bearbeiten und zu machen, einfach mal zu machen, ja.
Mhm. Ja, weil also ich überlege, wieso sich die Renolit dazu entschlossen hat, den Nachhaltigkeitsbericht schon nach den neuen Standards zu erstellen. Was steckt dahinter? Weil wir haben ja gehört, dass die Pflicht voraussichtlich erst 2026 kommt.
Das ist richtig. Genau. 26 ist der Bericht abzulegen für das Jahr 25.
Mhm.
So. Und wir wollten früh dran sein. Wir wollten früh schon erfahren, was wir wirklich machen müssen. So, und da sind wir die Zeitschiene immer rückwärts gegangen. Haben gesagt, okay, wenn wir 26 berichten wollen, dann muss das vollständige Jahr 25 komplett sein.
Mhm.
Das heißt, sie muss 24 den ersten Testlauf gemacht haben. Das heißt, sie muss 23 angefangen haben, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Und das haben wir genauso gemacht. Also jetzt andersherum. Das heißt, seit 23 haben wir überlegt, was kommt uns auf uns zu, was rollt auf uns zu. Haben in 23 dann das Jahr davor, den Bericht, den wir jetzt haben, der ist vom Jahr 23, abgeschaut, wie groß ist da unsere Lücke. Was müssen wir in 24 noch feintunen und korrigieren, damit wir in 25 alles so reporten, wie wir es dann auch machen wollen, um die Transparenz darzustellen, um die Verlässlichkeit der Datenpunkte gewährleisten zu können und um einen Bericht zu haben, der auch belastbar ist.
Ja, weil wenn du sagst, über 1000 Datenpunkte, die Daten muss man ja erstmal sammeln und haben, richtig?
Absolut, genau. Also erstmal muss ich mir Gedanken machen, sind wirklich die 1000 oder sind es ein paar weniger? Sind aber nicht ein paar weniger, es ist wirklich ungefähr dieser Umfang. Und dann muss ich an die Daten herankommen. Und selbst wenn wir da auf eigene Datenpunkte reflektieren, wir holen die Datenpunkte ja aus unserem Unternehmen, aus den verschiedenen Werken, aus den verschiedenen Ländern. Und an die Daten heranzukommen, da bedarf es auch wieder Ressourcen. Mhm. Also Menschen, die sich darum kümmern, dass ich meinen Wasserverbrauch habe an den geeigneten Stellen, dass ich meinen Energieverbrauch habe, dass ich die Abfallströme, die haben wir schon lange berichtet, also manche Sachen muss man auch nur neu konfigurieren, aber auch das ist eine ganze Menge Arbeit, den Report neu aufzugleisen, um hinterher auch die Zahlen aggregieren zu können, dass hinterher ein schlüssiger Bericht entsteht. Mhm.
Ja, du hast ja gesagt, es ist schon recht aufwendig, so einen Bericht zu erstellen. Haben wir danach auch irgendwas, können wir da was Positives draus ziehen? Haben wir da einen Benefit von, dass wir jetzt diesen Bericht haben?
Ja, ich glaube schon, dass wir davon einen Benefit haben. Wir machen uns selber viel, viel glaubwürdiger gegenüber unseren Stakeholdern, unseren Mitarbeitenden, unseren Kunden, den Investoren, den Eigentümern. Es bleibt dann nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern wir erstellen damit auch einen Nachweis darüber, was wir aktiv auch wirklich tun. Ich denke mal, das ist notwendig auf der einen Seite, um sich ständig zu verbessern, einen Aufsatzpunkt zu haben, eine Methodik zu haben, Zahlen zu erheben. Ist es immer einfach? Nein, ist es natürlich nicht. Wenn wir jetzt auch nur den CSRD-Bericht hätten, dann wäre das eine Sache, aber daneben gibt es natürlich noch eine ganze Menge anderer Berichtspflichten, die auch noch zu erfüllen sind. Und die Summe ist es, diese schiere Summe ist es, die die Unternehmen vor großen Herausforderungen setzt, all diesen Sachen nachgehen zu können und nachgehen zu müssen.
Also es ist ein Stück weit schon auch, tue Gutes und sprich darüber.
Auf jeden Fall.
Ja.
Das ist und die Verantwortung, die wir auch haben, der Gesellschaft, auch der nachfolgenden Generationen, zu sagen, ja, wir haben das erkannt, dass wir aktiv was tun müssen und wir legen damit dann halt auch eine gewisse Rechenschaft ab.
Kannst du irgendwie einschätzen, was es kostet, so einen Bericht zu erstellen?
Ja, das ist natürlich schwierig, jetzt da mit Zahlen auf Heller und Pfennig zu kommen, aber wenn wir alles zusammenziehen, ich denke, dann wird schnell mal ein sechsstelliger Betrag, kommt da zusammen.
Wow.
Das ist eine ganze Menge. Das ist viel Geld und ich hoffe mal, dass es auch gut investiertes Geld ist.
Mhm. Ja, während wir und andere Unternehmen uns jetzt vorbereitet haben auf diese Berichtspflicht, scheint es wieder Unsicherheiten zu geben. Was man mitbekommt, diskutiert die Politik über Lockerungen oder mögliche Lockerungen und Verschiebungen der Berichtspflicht. Kannst du uns da mal gerade einen Abriss geben? Was ist da der Stand? Ist das so einfach herauszufinden, was der aktuelle Stand ist?
Also die Entbürokratisierung ist ja auch ein Thema, was schon lange diskutiert wird. Wir haben zu viele Regularien, wir müssen zu viel reporten, es ist viel zu viel von den einzelnen Themen. Das ist jetzt so, dass immer mehr Unternehmen, die sich diesem Thema auch CSRD annähern, genau mit den gleichen Rückmeldungen kommen wie wir. Es ist einfach viel zu viel und wir können das nicht leisten. Das hat jetzt dazu geführt, dass zum einen erstmal ein bisschen mehr Zeit gegeben wird, um diese 2 Jahre, die du genannt hast. Und im gleichen Zuge sollen auch die Datenpunkte um bis zu 25% reduziert werden, die berichtet werden sollen. Das sind dann aber immer noch um die 800. Ist immer noch eine ganz schön große Zahl.
Kann man sagen, woran es liegt, dass so eine gewisse Unklarheit weiter vorherrscht? Ich meine, es ist ja, also ich würde es erstmal als positiv bewerten, dass darauf gehört wird, dass viele Unternehmen sagen, Mann, das ist aber auch umfänglich. Gleichzeitig will man dann ja auch Klarheit haben. Wo stammt diese Unsicherheit dann her?
Ja, ich glaube, das ist das Problem des kompletten Prozesses, den wir haben. Also wir haben die Europäische Kommission, die unterbreitet einen Vorschlag, wie zum Beispiel die CSRD. Das geht dann an das Europäische Parlament. Die stimmen dem Ganzen zu oder haben nochmal Änderungen, die sie mit reinbringen. So, dann geht das in den Rat der Europäischen Union, also den Mitgliedstaaten, die dort vertreten werden, oder der Rat, der die Mitgliedstaaten vertritt. Und dann wird es bei den Mitgliedstaaten umgesetzt und dann haben wir das Ganze dann vorliegen. So. Also dieses ganze Prozedere ist ein Stück weit top-down mit ein bisschen vor und zurück, aber wenn es dann unten angekommen ist, bei uns, bei den Unternehmen, dann stellt sich heraus, wie es wirklich auch gelebt werden kann. Und dann gibt es dieses Druckspielen auf die europäische Ebene mit der Hoffnung, dass uns die Verbände, unsere Associations dann auch helfen, dem Ganzen uns eine Stimme zu verleihen, um Sachen wieder zu entbürokratisieren und einfacher zu machen. Mhm. Ist natürlich extrem unschön, wenn immer dieses Vor und Zurück passieren muss. Es wäre natürlich sehr viel schöner, wenn man vielleicht, wäre das eine Lösung, von vornherein kleiner anfängt und dann sukzessive die Anzahl der Datenpunkte erhöht, als mit dem großen Weltverbesserungsansatz zu kommen und hinterher festzustellen, ich kriege gar nichts. Oder ich muss wieder zurückrudern. Dieses Zurückrudern ist, glaube ich, für alle nicht schön. Das ist für uns nicht schön, das ist für die Kommission nicht schön. Und es hilft am Ende vielleicht auch der Natur und dem Klima überhaupt nichts. Ne?
Ja.
Ich denke schon, dass viele, viele Unternehmen was machen und auch viel machen. Und wir stellen uns alle die Frage, warum müssen wir darüber so intensiv berichten und Rechenschaft ablegen?
Dann verstehe ich, dein Wunsch an die Politik ist, es ein Stück weit pragmatischer und zweckorientierter zu betrachten.
Ja, absolut. Also die Wesentlichkeit, die muss ganz klar im Vordergrund stehen. Was wollen wir erreichen? Wie viel wenige Kennzahlen brauchen wir wirklich? Wie können wir sie nachhalten und dann sukzessive hier und da vielleicht ein bisschen nachschärfen? Aber genau, das wär mein Wunsch, dass man so vorgeht.
Hast du einen Tipp für andere Unternehmen vielleicht oder auch für uns? Wie können wir uns in diesem Hin und Her, das noch ist in der Diskussion, wie können wir uns da schlau aufstellen?
Ja, ich habe da mit anderen Unternehmensvertretern auch drüber gesprochen und ich meine, wir haben uns so positioniert, dass wir sagen, wir fangen früh an, um genug Zeit zu haben, uns darauf vorzubereiten, um nicht hinterher zu hässeln und dann überhastet irgendwas machen zu müssen. Ich glaube, wir haben das gut gemeistert. Andere Unternehmen gehen den anderen Weg, dass sie zum Teil abwarten und hoffen, dass sich was ergibt.
Ja.
Das war auch eine Rückmeldung, die ich jetzt gerade jüngst bekommen hatte, dass viele Unternehmen, die eigentlich in 26 berichten müssen, noch gar nicht angefangen haben. Mhm. Und das fördert natürlich auch dieses Zurückschicken an die Europäische Kommission, dass man mit den Anforderungen übers Ziel hinausgeschossen ist, weil die Unternehmen nicht abliefern.
Ja. So.
Schwarze Schafe, denke ich mal, gibt es immer. Alles zu machen, was von oben runterkommt, blindlings, sollte man sicherlich auch nicht machen. Wenn man von einer Sache überzeugt ist, sollte man aber auch anfangen, dass es das Richtige ist. Also hier auch von Unternehmen vielleicht ein bisschen mehr Termineinhaltung wäre sicherlich schön. Es hat natürlich auch alles mit Kosten zu tun und mit der Wettbewerbsfähigkeit und da nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern auch mit der Wettbewerbsfähigkeit international. Und gerade jüngst haben wir das diskutiert, machen auch die Firmen aus dem Ausland die gleichen Sachen oder verschaffen wir uns selber damit den Wettbewerbsnachteil, dass wir diese hohen Geldbeträge in die Hand nehmen, weil wir davon überzeugt sind, dass es richtig sind und andere machen es fallweise nicht.
Mhm.
Ja, schwieriges Thema.
Ja, du hast jetzt gerade ein bisschen angerissen, wie es auch anderen Unternehmen ergeht. Welche Rolle haben Verbände in dieser Debatte? Du hast ja vielleicht ein bisschen Einblick. Zum Beispiel bist du ja Vorstand im Industrieverband Kunststoffbahnen e.V., den wir kurz immer IVK Europe nennen. Hast du da was mitbekommen aus der Debatte?
Ja, ich meine, die Verbände sind das Sprachrohr der Unternehmen und das sind die Themen, die wir dort auch besprechen und die Verbände dann auffordern, uns zu unterstützen bei der Argumentation, ob das nun der IVK ist, wo ich drin bin, oder ob es auch der EuPC ist, der in Brüssel sitzt und damit natürlich einen ganz, ganz kurzen Weg zur Europäischen Kommission auch hat. Diese Associations helfen uns, Klarheit zu verschaffen, auch der Europäischen Kommission die Hand zu reichen, zu unterstützen bei der Auslegung von solchen Direktiven, damit das in Zukunft nicht so massiv passiert wie vielleicht jetzt hier bei der CSRD, sondern dass man da im Vorfeld schon die Praktikabilität und die Umsetzbarkeit in den Vordergrund stellt und die Direktiven ein bisschen zeitgemäßer oder verhältnismäßiger aufsetzt.
Also wie ich das raushöre, ist das schon ein sehr bürokratisches Element, was den Unternehmen jetzt nochmal aufgebürdet wird. Wie können wir dafür sorgen, dass das Thema Nachhaltigkeit weiter im Fokus bleibt und der Bericht jetzt nicht zum Selbstzweck wird und wir nur noch einen Bericht machen, weil wir halt einen Bericht machen?
Ja, guter Punkt. Ich denke mal, die Wesentlichkeit, das ist das, was wir in den Vordergrund stellen müssen, dass wir uns bei den Berichten auf die Nachhaltigkeitsaspekte konzentrieren und damit einen Mehrwert erzeugen hinsichtlich unserer Stakeholder. Das ist das eine. Damit es nicht ein Selbstzweck wird oder ist, müssen wir es auch integrieren in unsere Unternehmensstrategie. Mhm. Wenn es dort verankert ist, dann ist es ein Hilfsmittel und keine Bürde, die wir uns selber auch auferlegen, einen Bericht zu erzeugen, von dem wir am Ende nichts haben. Wir müssen auch den Bericht nutzen, aktiv nutzen, um eine kontinuierliche Verbesserung zu bekommen, um uns auch von dem Greenwashing, von dem Thema Greenwashing zu befreien und in den offenen Dialog zu treten mit unseren Stakeholdern, mit unseren Kunden, mit unseren Lieferanten, mit unseren Eigentümern und auch mit unseren Mitarbeitenden. Mhm. Den Bericht zu erzeugen nur für den Bericht, das ist sicherlich ganz, ganz schlecht. Aber den Bericht zu erzeugen, um mit dem Bericht in die Diskussion zu gehen und daran zu arbeiten und ihn weiterzuentwickeln, das sollte unser eigenes Interesse sein.
Gab es Themen, die dadurch bei uns nochmal anders irgendwie in den Fokus gerückt sind durch diese Berichterstattung? Haben wir selber irgendeine Erkenntnis gehabt?
Ja, wir haben eine große Erkenntnis, also für mich eine große Erkenntnis, und zwar ist es, wenn es um die Greenhouse-Gas-Emissionen geht, wo wir jetzt doch aus dem letzten Bericht ganz klar herauslesen können, wie verhältnismäßig klein unser eigener Beitrag an den Treibhausgasemissionen ist im Vergleich zu der ganzen Lieferkette. Aha. Wir haben diese verschiedenen Scopes, Scope 1, Scope 2, Scope 3. Und bei den Scope 1 und 2 haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis 2045 die CO2-Emissionen auf Null zu reduzieren. Mhm. Haben wir Maßnahmenpläne jetzt auch aufgrund dieses Berichtes, aber auch der ganzen Arbeit, die wir schon gemacht haben, abgeleitet, wie wir da hinkommen können. Ein großes Fragezeichen wird sein, wie wir auch aus der Lieferkette heraus von den Materialien, die wir beziehen, auch im Scope 3 die Emissionen deutlich reduzieren können. Mhm. Weil das ist etwas, da sind wir abhängig von unseren Lieferanten. Das haben wir eher weniger in der Hand, aber dann müssen wir entsprechend der Lieferkette rückwärts den Druck auch aufbauen und nachfragen, wie dann die CO2-Reduktion in den vorgelagerten Stationen stattfinden soll. Genauso wie wir gefragt werden von unseren Kunden, was wir machen, um zu reduzieren.
Darf ich dich mal was Provokantes fragen?
Aber gerne.
Brauchen wir so eine Berichtspflicht? Was meinst du? Es klingt jetzt schon nach viel Aufwand. Bringt uns das was?
Ja, also ein ganz klares Ja. Und da spricht vielleicht der Prozessoptimierer, der Prozessverbesserer. Nur das, was ich messe und darstelle, kann ich auch verbessern. Mhm. Ansonsten mache ich vielleicht die richtigen Sachen, aber ich weiß gar nicht, wie groß der Hebel ist, den ich bewirke oder was ich machen muss, um es zu verbessern. Oder auch um zu sagen, der Hebel ist so klein und die Maßnahmen, die Ressourcen, die ich dafür brauche, sind so groß, das steht in keinem Verhältnis. Mhm. Also ein ganz klares Ja. Wenn der Aufwand nicht zu groß ist.
Okay. Wir bei der Renolith-Gruppe, wir bekennen uns ja ganz klar zum Klimaschutz. Gleichzeitig äußern wir Kritik ja auch an der übermäßigen Bürokratie. Wie passt das zusammen für dich?
Auf der einen Seite denke ich schon, dass wir die wesentlichen Punkte halt berichten müssen. Das hatte ich eben gerade schon mal gesagt, um den bürokratischen Aufwand relativ gering zu halten. Wenn es jetzt aber dazu führt, dass auch andere Betriebe, die kleiner sind, gar nicht berichten müssen, kann sie schon durchaus eine Wettbewerbsverzerrung ergeben, die uns dann fallweise auch zum Nachteil gereicht. In der ganzen Lieferkette, das sagen wir so, unsere Kunden sind zum Teil auch am Stockmarket platziert. Die dürfen dann bei uns fragen, wie wir zum Thema Nachhaltigkeit stehen, aber auch unsere Wettbewerber, die zum Teil sehr viel kleiner sind und die dann nicht diesen Auflagen unterliegen, Berichte zu erstellen. Und dann wird es natürlich schon ein Stück weit unfair, ne? dass wir es machen müssen und andere nicht, obwohl wir halt mit dem gleichen Kunden im Wettbewerb stehen. Und genau das Gleiche ist ja auch, wenn wir Importe aus dem Ausland bekommen, wo solche Anforderungen fallweise überhaupt nicht erhoben werden. Da gibt es eine massive Verschiebung der Wettbewerbsfähigkeit. Und das ist etwas, was, glaube ich, im europäischen Rahmen, wenn wir das losgelöst betrachten würden, von der ganzen Welt funktionieren könnte. Aber da wir ja nicht auf der Insel der Glückseligen leben, sondern halt eingebettet sind in die Weltwirtschaft, ist das immer, hat das für mich immer so ein kleines Geschmäckle. Ja, wir wollen Vorreiter sein, Europa will vorne sein, Deutschland will noch weiter vorne sein, aber die Realität zeigt, dass die Welt nicht so tickt wie wir. Und da regiert, sag mal, die Macht des Geldes und nicht unbedingt des Idealismus. Und das macht es für uns hier schon ein Stück weit schwerer, damit umzugehen, da zu bestehen, und bringt uns auch ein bisschen in eine Zwickmühle und ich will nicht sagen Gewissenskonflikte, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir schon mal wieder auch betrachten müssen. Wie idealistisch müssen wir vorgehen? Und ja, ich stehe dazu, wir müssen was machen, wir alle müssen was machen, damit wir den Planeten retten. Aber die Welt ist, wie sie ist.
Komplex. Sehr komplex, ja. Ja, Mensch, danke Sven. Danke für die spannenden Einblicke. Ich glaube, viele Unternehmen werden sich in dieser Situation auch wiederfinden. Einerseits wollen sie nachhaltig wirtschaften, wie du es ja auch betonst. Andererseits brauchen sie Planungssicherheit und dürfen auch nicht durch Bürokratie ausgebremst werden, gerade in der Wettbewerbsbetrachtung. Also danke, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Und jetzt an euch, wir freuen uns über euer Feedback. Ihr da draußen, schreibt uns eure Meinung, stellt Fragen oder teilt auch eure Erfahrungen. Die Kontaktdaten dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Episode verpasst. Empfehlt Zukunft Industrie gerne in eurem Netzwerk weiter und teilt die Folge mit Kolleginnen und Kollegen, für die dieses Thema auch relevant ist. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode von Zukunft Industrie.